Deutschlandfunk Kultur Interview.
Alle Lebewesen altern und sterben irgendwann. Gilt nicht nur für Tiere, sondern auch für Pflanzen. Aber der Mensch ist wohl doch das einzige Lebewesen, das sich darüber wirklich Gedanken macht und eher unzufrieden ist mit dieser Tatsache. Der Traum vom ewigen Leben, der Traum von der Unsterblichkeit, der ist uralt. Und er passt deshalb auch gut in unsere Reihe Zukunft. Allerdings wollen wir das nicht historisch oder philosophisch betrachten, sondern ganz bewusst mit einem Naturwissenschaftler sprechen. Professor Christoph Englert ist Biochemiker und Molekulargenetiker und er leitet die Forschungsgruppe Molekulare Genetik des Alterns am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Schönen guten Morgen, Herr Englert.
Ja, guten Morgen, Herr Kassel.
Dieser Traum vom ewigen Leben, von der Unsterblichkeit, kann der eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt je wahr werden?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Traum begleitet uns von Anbeginn an. Es ist ein Urtraum des Menschen, eine Utopie des Menschen, die wir auch brauchen, vielleicht um zu leben, vielleicht auch um glücklich zu leben. Ich glaube, naturwissenschaftlich lässt sich das nicht, oder ich glaube das nicht, sondern ganz sicher lässt sich das nicht verwirklichen. Für uns Menschen ist die maximale Lebensgrenze bei etwa 120 Jahren in der Gegend. Und daran wird sich, glaube ich, auch langfristig nichts ändern.
Aber warum altern Lebewesen überhaupt? Das hat doch scheinbar nur Nachteile.
Naja, im Sinne der Evolution ist es vielleicht ganz sinnvoll. Sie müssen sich vorstellen, dass eben unsere Umwelt ändert sich. Wir reden von der Klimaerwärmung und so weiter. Und das bedingt, dass sich auch die Tiere, die die Erde bevölkern, inklusive des Menschen, irgendwo adaptieren müssen. Und das können sie natürlich nur, wenn eine Spezies, eine Art, nicht permanent in sich verharrt und ewig lebt, sondern anpassungsfähig ist. Und das erreichen sie eigentlich nur durch einen Generationenwechsel. Also im Sinne der Evolution macht es durchaus Sinn, dass wir altern und irgendwann Platz für die nächste Generation machen.
Sie forschen zusammen mit Ihrem Team unter anderem an Fischen, an Hefen und an Nacktmullen. Da frage ich mich, kann man denn aus dem, was Sie da herausfinden, überhaupt irgendwelche Rückschlüsse auf Menschen ziehen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich völlig verstehe. Tatsächlich muss man sagen, vieles von dem, was wir über das Altern des Menschen gelernt haben, haben wir von einem kleinen Fadenwurm, der ist ungefähr 2-3 Millimeter groß, heißt wissenschaftlich Caenorhabditis elegans, tut aber nichts zur Sache, wohnt bei uns im Garten oder in verfaulten Äpfeln. Und das ist ein beliebtes Modell tatsächlich in der biomedizinischen Forschung. Und aus dem haben wir wirklich einiges gelernt über das Altern und wir wissen, dass vieles davon auch relevant für den Menschen ist. Deshalb können wir natürlich nur an Modellen arbeiten. Der Mensch entzieht sich den Experimenten aus verschiedenen Gründen, ethischen, technischen und so weiter. Deshalb sind wir auf Modellorganismen angewiesen. Und doch, wir können viel von denen tatsächlich lernen. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass die auch ihre Beschränkungen haben, ganz klar. Aber es ist erstaunlich, wie konserviert, wie ähnlich doch verschiedene Prozesse inklusive des Alterns zwischen den Tieren und den Menschen sind.
Da haben Sie mir ja jetzt quasi die nächste Frage diktiert. Was haben Sie denn zum Beispiel an diesem Wurm gelernt über das Altern beim Menschen, also was mit Schlüsse zulässt?
Ja, es gibt so einen ganz bestimmten Signalweg, der hat etwas mit Insulin und einem insulinähnlichen Wachstumsfaktor zu tun, ohne dass ich da ins Detail gehen möchte. Der wird verwendet, der steuert zum Beispiel unser Wachstum, der steuert aber gleichzeitig tatsächlich auch unsere und die Langlebigkeit des Wurms. Wir wissen, dass bei uns Menschen das eben auch eine Rolle spielt. Es gibt Patienten, die bestimmte Mutationen haben in Komponenten dieses Signalwegs und die zeigen ein verändertes Bild von Krankheiten, die wir üblicherweise mit Altern in Verbindung bringen, Diabetes und Krebs und so weiter. Und bei den Tieren ist das wunderbar erforscht. Sie können diesen Stoffwechselweg inaktivieren, sie können ihn ein bisschen abschwächen und tatsächlich leben diese Tiere von dem Wurm bis zur Maus, die uns dann schon relativ ähnlich ist, erheblich länger. Also dieser Weg hat eine Rolle im Altern und bei den Tieren ist das völlig klar und bei Menschen gibt es auch so sehr starke Hinweise, dass auch bei uns dieser Weg das Altern regulieren kann.
Da Ihre Forschungsgruppe am Institut ja biomolekulare Genetik des Alterns heißt, stelle ich mir natürlich eine Frage, die, wie ich finde, in den letzten Jahren immer von unterschiedlichen Forschern sehr unterschiedlich beantwortet wurde. Wie stark ist denn mein voraussichtliches Alter, wenn ich eines natürlichen Todes sterbe, wirklich schon in meinen Genen angelegt? Also wenn Sie das bereits komplett entschlüsseln könnten, könnten Sie mir bei der Geburt sagen, ich werde 73 Jahre und 4 Monate alt?
Das ist eine sehr gute Frage, die einer ganzen Vorlesung bedarf, um sie zu beantworten. Ich glaube, die Gene spielen eine sehr große Rolle und mein Bild ist, dass die Gene einen Möglichkeitsraum uns geben. Also in Ihren Genen, in meinen Genen steht drin, wie alt wir werden können. Ob wir das ausschöpfen, dieses maximale Alter, das uns individuell zur Verfügung steht, das uns gegeben ist sozusagen, das liegt natürlich ganz stark an unserem Verhalten, Rauchen, Alkohol, Sport und viele, viele andere Dinge, Ernährung und so weiter. Es ist nicht so, dass wir da machtlos wären, aber ich glaube, das Maximale steht in den Genen. Können wir das auslesen? Die beruhigende Frage für mich ist nein, auch wenn wir die Gene ganz genau kennen, werden wir das nicht können. Es gibt nämlich noch eine Interaktion zwischen der Umwelt und den Genen, die so komplex ist, dass sie sich mindestens im Moment nach der Forschung entzieht und die verhindert auch, dass das sozusagen deterministisch geht, dass wir also genau voraussagen können, wann unser Todestag sein wird. Das wird, glaube ich, auf die Dauer unmöglich bleiben.
Unser eigenes Verhalten, Umwelteinflüsse und vieles andere haben da Einfluss. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass zumindest in den Industrieländern, in den sogenannten westlichen Ländern, Menschen heute sehr viel älter werden als früher. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, das gilt vor allen Dingen nur für den Körper. Viele sagen ja auch, ich möchte lieber mit 70 sterben und bis zum Schluss absolut gesund sein, als 100 zu werden, am Ende gar nicht mehr mitzubekommen, was um mich herum passiert. Also haben wir nicht ein Problem beim Altern, das vor allen Dingen unser Bewusstsein oder etwas sachlicher formuliert unser Gehirn betrifft?
Ich sehe das Problem, ich glaube, das haben wir auch. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wenn jemand ein Jahr später geboren wird, dann hat er eine gute Chance, 3 Monate länger zu leben. Dieser Trend ist seit etwa 150 Jahren und scheint eigentlich ungebrochen zu sein. Also Sie haben völlig recht, unser durchschnittliches Alter, wir werden immer älter. Und natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen einfach dem chronologischen Alter, wie alt jemand ist und wie anfällig er ist, wie oft Alzheimer, Demenzen, Parkinson und so weiter auftauchen. Und das haben wir noch nicht richtig im Griff. Also ich würde nicht sagen, dass unser Gehirn vielleicht nicht doch ein bisschen fitter sein könnte, weil vielleicht Gehirnfunktion ja auch ein bisschen abhängig ist vom Körper. Aber diese Demenzkrankheiten, die Sie ansprechen, die werden mit dem Alter sicher zunehmen. Und das ist sicher ein Preis, den wir als Gesellschaft zahlen müssen. Wir werden vielleicht auch eine Zunahme von der einen oder anderen Krankheit sehen, je älter wir Menschen werden. Und da gehören vor allem Demenzerkrankungen dazu, ja.
Sie haben ja gesagt am Anfang unseres Gesprächs, ewiges Leben aus wissenschaftlicher Sicht nein, aber wenn sich dieser Trend, dass wir immer älter werden, fortsetzt, dann könnte es ja sein, zu einem Zeitpunkt, den wir beide nicht mehr erleben, dass Menschen, im Moment ist die Maximalgrenze so rund um 120, aber es könnte irgendwann 140, 160, 180 werden. Entwickelt sich das einfach so linear weiter oder gibt es irgendwo eine Grenze?
Also ich bin überzeugt davon, dass es diese Grenze gibt. Die Menschheit ist ja, wenn Sie so wollen, ein gigantisches Experiment mit irrsinnig, mit Milliarden von Menschen, die bisher gelebt haben. Bisher kennen wir niemanden, von dem wir gutes Zeugnis hätten, der bedeutend länger als 120 gelebt hätte. Und obwohl dieser Trend, den Sie angesprochen haben, durchschnittliche Lebenserwartung steigt um 3 bis 4 Monate pro Jahr, anhält seit 150 Jahren, ist immer noch niemand über diesen Grenzwert von 120, 122 eben hinausgekommen. Also das zeigt mir, empirisch ist es wohl bisher nicht gelungen. Und ich fürchte einfach auch, dass Altern ein so komplexer Vorgang ist, der so viele verschiedene Prozesse betrifft, dass wir zwar einen Prozess vielleicht sozusagen therapieren, in Anführungszeichen, können oder zurückdrehen können, aber die anderen Prozesse kommen dann eben trotzdem noch ins Spiel. Und deswegen wird dieser Grenzwert bei 120 bleiben. Ich glaube nicht, dass wir den maximal hinausschieben können, auch nicht in 200, 300, 400 Jahren.
Das heißt, dass ich nur noch 70 Jahre vor mir habe, dann bin ich 120. Christoph Englert war das vom Leibniz-Institut für Alternsforschung hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Reihe Zukünfte. Professor Englert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.